Es ist 9.30 Uhr, halb 10 in der Alternative, in HR2. Um Schuld und den Umgang mit ihr geht es in der kommenden halben Stunde. Ein ewig lichtscheues Thema. Denn wer gibt schon leicht eigene Schuld zu, sich selbst oder gar anderen gegenüber? Zu Schuldbekenntnis und Schuldbearbeitung gab es früher, vor allem in der katholischen Kirche, ein Mittel, das fester Bestandteil des religiösen Lebens war, die Beichte. Aber dieses Ritual in der dunklen Anonymität der Beichtstühle ist für viele längst fragwürdig, wenn nicht passé. Mit der Form ist aber vielleicht auch ein hilfreicher Inhalt allzu schnell verabschiedet worden. Denn in persönlichen Gesprächen, bei Beratungen und in der Seelsorge offenbart sich ein neues Bedürfnis nach dem, was die Beichte im besten Fall sein konnte. Ein Ritual der Befreiung von der Schuld. Hartmut Meßmann hat darüber mit Pfarrern und Therapeuten gesprochen und nicht zuletzt mit Menschen, denen Schuld die Seele beschwert.
Man sucht sich dann natürlich irgendwo letztendlich Entschuldigungen, nach dass man dann sagt, gut, ich bin auf die Bankette gekommen, nach durch die Bankette, nach, weil die Räder dann durchtreten, bin ich auf die andere Straßenseite gekommen, dadurch kam es zu diesem Zusammenstoß, aber damit kommt man ja nicht zurecht, weil eben halt dann auch Alkohol gerade über die Grenze drüber gesprungen zuständig ist, macht man sich natürlich Gedanken nach und letztendlich fühlt man sich dann schuldig natürlich.
Dieser Mann hat vor Jahren einen Autounfall verursacht, bei dem der Fahrer des entgegenkommenden Wagens starb. Sein Alkoholspiegel lag über 0,8 Promille. Schuldig.
Ich glaube, abgeschlossen wird das nie sein. Da kommen immer Selbstzweifel auf. Man kann das nicht einfach wegdrängen. Gott sei Dank ist es ja so, dass der Mensch so gestaltet ist, dass er negative Aspekte schneller vergisst als positive. Nach die positiven Ereignisse bleiben Gott sei Dank doch im Leben bestehen. Ich glaube auch nicht, wenn ich jetzt psychotherapeutisch mich jetzt irgendwo in Behandlung begebe, dass es dadurch besser wäre. Ich glaube, ich habe es für mich irgendwo letztendlich abgeschlossen. Aber es ist eben halt so, dass das noch ab und zu immer wieder hochkommt. Da geht gar kein Weg dran vorbei.
Was hat dem Mann, der fortan einen von ihm selbst verursachten tödlichen Unfall zu seiner Biografie zählen muss, bei der Bewältigung seiner Schuld vor allem geholfen? Ihm, der sich als Weihnachtschrist bezeichnet, der also keinen sonderlich engen Bezug zu Kirche und Glaube hat.
Ich habe noch nie so viel mit Freunden, mit der Familie, ob das die Ehefrau gewesen ist, ob das die Kinder waren, ob das die Eltern waren, Schwiegereltern, die zu einem gestanden haben, und sich bereitwillig alles angehört haben. Und wenn man es noch zum 10. Mal erzählt hat, und dann immer wieder, sie waren also ewig bereit, sich dasselbe wieder anzuhören. Und das hat mir wahnsinnig geholfen.
Für Menschen, die sich in welcher Form auch immer schuldig gemacht haben, bieten die Kirchen ein Gespräch besonderer Art an, die Beichte. Ein Ritual, in dem die Menschen dem Geistlichen ihre Verfehlungen bekennen und der sie im Namen Gottes von ihrer Schuld losspricht. Könnte es etwas Befreienderes geben? Und doch ist die Beichtpraxis in der katholischen Kirche praktisch zum Erliegen gekommen. Wer kniet sich heute noch in einen dunklen Beichtstuhl? Es sind die schlimmen Erinnerungen aus der Kindheit, die vielen Älteren das Beichten regelrecht verleidet haben. So schrieb kürzlich ein Leser in der Tageszeitung:
Wir haben damals in der Schule gelernt, dass jeder, der eine nackte Frau anschaut oder dies tun will, die Todsünde der Unkeuschheit begeht und nach seinem Tod dem ewigen Höllenfeuer verfallen ist. Da wir allesamt in der Pubertät waren, mussten diese Vergehen deshalb auch allwöchentlich im Beichtstuhl kundgetan werden.
Ganz so dramatisch und seltsam geht es heute in der katholischen Kirche zwar nicht mehr zu, aber auch eine weniger rigide Einstellung der Geistlichkeit und die neue Praxis des Beichtgesprächs, das als einladendere Alternative zur traditionellen Ohrenbeichte gedacht war, haben zu keiner Renaissance der Beichte geführt. Beichten ist out. In den evangelischen Kirchen ist die Beichte bereits seit Jahrzehnten aus der Mode gekommen, obwohl im evangelischen Gesangbuch durchaus ein Beichtformular zu finden ist. Umso mehr macht die folgende Feststellung hellhörig, die der frühere evangelische Landesbischof von Hannover, Horst Hirschler, vor nicht allzu langer Zeit getroffen hat.
Wir müssen in der evangelischen Kirche die Beichte wieder neu entdecken und beleben. Es gibt durchaus eine neue Bereitschaft der Menschen, sich mit Schuld und Schuldvergebung auseinanderzusetzen.
Gibt es tatsächlich Indizien einer Veränderung? Berlin-Kreuzberg. Hier sind Milieus zu Hause, die wenig Nähe zur Kirche und zum Glauben haben. Jörg Mache ist Pfarrer der dortigen Emmaus-Gemeinde, einer evangelischen Kirchengemeinde. Der 50-Jährige hat im Rahmen seiner seelsorglichen Arbeit die Beichte wiederentdeckt. Immer mal wieder, so erzählt er, hätten Frauen nach einer Abtreibung das Gespräch mit ihm gesucht. Frauen, die ihn persönlich kannten.
Die Frauen hatten kein Problem damit, über diesen Abbruch zu reden. Sie hatten mit ihrem Freund darüber geredet oder mit ihrem Ehemann. Sie hatten mit der Familie darüber geredet, mit anderen Freunden. Also es war nicht der Offenbarungscharakter, der daran so wesentlich war, sondern dass all diese Gespräche, die sie gemacht haben, auch mit ihren Therapeuten, am Ende die Last nicht von ihnen genommen haben. Dass eine Last geblieben ist. Und wenn sie mit mir als Pfarrer reden wollten, ist mir im Nachhinein eigentlich erst klar geworden, dass es darum ging, jetzt mal die Last loszuwerden.
Eine Last, die die Frauen anscheinend nur im Gespräch mit dem kirchlichen Seelsorger glaubten, loswerden zu können.
Sie waren ja vorher bei Therapeuten gewesen. Sie haben ja vorher im Freundes- und Familienkreis darüber geredet. Am Ende ging es aber tatsächlich nochmal darum, dass offensichtlich die Frauen begriffen haben, dass es noch eine andere Dimension gibt von Schuld. Eine Verantwortung, die sich in einem größeren Rahmen begreifen will. Und ich denke tatsächlich, dass die Rede, die ich auch in den 70er Jahren geteilt habe, vom Ende des religiösen Zeitalters, dass man die abhaken kann.
Und so gehörte zu dieser Last für manche Frau auch die Frage nach der Schuld und dem strafenden Gott. Eine Frage, die sie eher ratlos, suchend, zweifelnd äußerte. Kann es auf diese Frage eine tröstliche Antwort geben?
Einen Teil der Last haben wir dabei tatsächlich abgearbeitet, nämlich diese Schuld, die tatsächlich auch nochmal in religiösem Sinne auf ihn gelastet hat. Das waren aber alles Frauen, die nicht in tiefer Weise religiös waren, sondern das waren Frauen, die durchaus eher selten in den Gottesdienst gehen und eher peripher sich zur Kirche stellen. Für mich war am Ende deutlich, es ging doch um ein Ritual, das erbeten wurde, ohne dass wir es gegenseitig auf den Punkt zu bringen vermochten. Die haben nicht gesagt, sie wollen jetzt die Lossprechung haben, sie wollen die Absolution haben, sondern sie wollten ein Gespräch haben.
Ein Gespräch, an dessen Ende dann in einigen Fällen ein Ritual der Schuldvergebung stand, die Beichte. Und so bietet der evangelische Pfarrer Jörg Mache in Berlin-Kreuzberg für Menschen, die das wollen, neben dem seelsorglichen Gespräch jetzt auch ein eigenes Beichtritual mit einem Beichtformular an.
Wenn jetzt jemand zu mir kommt und ich daraus entnehme, dass er das Bedürfnis oder dass sie das Bedürfnis nach Beichte artikuliert, dann führe ich sozusagen ein seelsorgerliches Gespräch, wo es einen breiten Horizont abzuschreiten gilt. Und dann kristallisiert sich heraus, wo jetzt tatsächlich eine Dimension von Schuld, von tief empfundener Schuld auszumachen ist. Und dann frage ich nach, habe ich das richtig verstanden, dass es hier darum geht, um ein Beichtanliegen? Und dann verhalten sich Leute unterschiedlich. Häufig haben sie kein Bedürfnis danach, dies in einer Beichte nochmal auszusprechen. Für manche ist es aber eine große Entlastung, dann zu sagen, ja, das wäre schön, wenn wir das in eine Beichte einbinden könnten. Und dann gebe ich dieses Beichtformular mit und sage, treffen wir uns zu einem anderen Zeitpunkt unten in unserer Kapelle. Und dann kommt dieser Mensch wieder und dann setzen wir uns in diese Kapelle, dann gehen wir dieses Beichtformular durch. Und das hat eben den Vorteil, dass der Mensch sich, der dorthin kommt, in ganz klaren Formeln auch bewegen kann. Und am Ende erfolgt auch tatsächlich eine Absolution. die ich weitersage, die nicht ich erteile, sondern die ich weitersage, du bist geliebt vor aller Leistung, trotz aller Schuld. Du kannst hinausgehen und neu leben.
Die intensiven Gespräche mit Menschen, die sich mit einer Schulderfahrung herumschlagen, haben bei dem evangelischen Pfarrer Jörg Macher aus Berlin einen Sinneswandel bewirkt. Er hat ein neues Verhältnis zum Beichtritual gefunden.
Ich möchte es in mein Angebot aufnehmen und tatsächlich auch wieder entdecken, dass der Ritus einen Wert hat im Umgang mit religiösen Fragen. Auch da ist es tatsächlich so, dass ich merke, dass sich da bei mir etwas geändert hat. Als ich angefangen habe, Theologie zu studieren in den 70er Jahren, da war ich ganz und gar auf Predigt orientiert. Auf das Wort, das richtig präzise sein soll. Ich merke, dass man mit dem Wort immer nur einen Teil der Botschaft transportieren kann.
Mache hat sich einen katholischen Ordensmann aus Süddeutschland als persönlichen Berater, als eine Art Supervisor ausgewählt. Der Protestant Mache selbst legt heute großen Wert auf eine auch sinnliche Gestaltung des Beichtritus.
Zur Beichte, wenn wir in die Kapelle gehen, mache ich die beiden Altarkerzen an. Die sollen immer brennen. Ich habe aber noch eine dritte Kerze dabei. Und diese dritte Kerze, die stellen wir neben uns hin. Und am Ende der Beichte zünde ich dann diese Kerze an. Als deutliches Symbol, dass nach der Dunkelheit von Schuld und auch Verzweiflung wieder ein Licht brennen kann. Und ich glaube, dass solche Rituale und Gesten hilfreich sind und manchmal auch bei mir selbst wichtiger werden als die Botschaft, die ich irgendwann wieder in ihrer verbalen Form vergessen habe.
Die Beraterinnen der Kölner Beratungsstelle für schwangere Frauen in Konfliktsituationen haben immer wieder mit der Schuldproblematik zu tun. Sie bieten den Frauen Gespräche in der Gruppe an, 6 Abende und einen ganzen Samstag. Dabei wird dem Thema Schuld eine eigene Einheit gewidmet. Insbesondere Frauen, die religiös sind, können hier ihre Fragen, Gedanken, Ängste zur Sprache bringen. Dazu die Leiterin der Kölner Beratungsstelle, Bärbel Kramer-Irak.
Es stellt sich natürlich die Sinnfrage, auch in dieser intensiven Gruppenarbeit. Und die Frage, warum hat Gott mir das so auferlegt und wie steht Gott zu meiner Entscheidung und wird mir verziehen? Wir sprechen mit den Frauen über ihre religiösen Vorstellungen. Und wenn wir spüren, dass diese Dimension für die Frauen sehr wichtig ist, dann machen wir ihnen den Vorschlag, mit einem Pfarrer, Theologen darüber zu reden, bis hin zu der Frage, ob denn die Beichte für sie auch wichtig wäre. Das bieten wir ihnen an und es gibt durchaus Frauen, die das in der Vergangenheit auch wahrgenommen haben, als ein weiteres Element oder Ergänzung unserer Gruppenarbeit.
Gleichzeitig bieten die Beraterinnen in dieser Gruppe aber auch selbst Rituale der Schuldverarbeitung an.
Wir arbeiten mit der Frage der Schuld, was ist meine eigene Schuld? Das wird dann auch benannt, auf einen Zettel geschrieben und mit der Möglichkeit über ein Feuerritual, dass diese Schuld angenommen wird auf der einen Seite, aber umgewandelt wird durch Verbrennen und durch die Asche, die entsteht, dass aus dieser Asche wieder was Neues entstehen kann, ist das ein Sinnbild für einen Umwandlungsprozess.
Skeptisch, ob solche Rituale wirklich etwas bewegen und verändern, vor allem ob sie Schuld wegnehmen können, ist Bruder Paulus Terwitte, Vorsteher des Kapuzinerklosters Lippfrauen in Frankfurt am Main.
Ich glaube, dass die Rituale, die angeboten werden, um Schuld zu bewältigen, letztlich hohl bleiben, weil sie nämlich innerweltlich arbeiten. Wenn es um Schuld geht, die ich begangen habe, also wenn ich sage, Zum Beispiel, dass Menschen erkennen, ich habe, was weiß ich, mein behindertes Kind in ein Heim gegeben, weil ich meine berufliche Karriere nicht gefährden wollte. Dann kann ich natürlich durch psychodramatische Methoden, durch Therapie und so weiter, wenn einem das nach 40 Jahren aufgeht, mein Gott, was habe ich da gemacht, ja? Dann kann ich das alles erklären, kann auch gewisse Energien fließen lassen. Aber im Letzten kann ich nicht mich entschuldigen. Ich kann mich nicht entschuldigen. Das kann nur der, der mich in dieses Leben gerufen hat und mir einen Lebensauftrag gegeben hat. Und wenn ich diesen Lebensauftrag verfehlt habe, sollte ich es denn so sehen, dann muss derjenige, der mir diesen Auftrag gegeben hat, sagen, und ich verzeihe dir.
Bruder Paulus, wie er genannt werden will, weiß, wovon er spricht. Er ist nicht nur katholischer Priester, sondern auch Gestalttherapeut. Die Beichte ist für ihn der eigentliche Ort, wo Schuld wirklich vergeben wird, wo sie allein vergeben werden kann.
Der Ritus der Beichte ist ja nicht, ein Zauberritus, sondern der in Anführungsstrichen funktioniert nur, wenn ich an Jesus Christus glaube und daran, dass er seiner Kirche anvertraut hat, Sünden zu vergeben. Diejenigen, die das glauben können und wollen, das sind Katholiken meistens, manche evangelische Christen, manchmal auch Moslems, die zu uns kommen und sagen, wir brauchen einfach von Gott ein Wort der Vergebung. Die kommen zu uns und wollen dann ein bevollmächtigtes Wort der Lossprechung haben. Darum geht es. Es geht nicht um einen Reinigungsritus, den kann jeder XY machen. Es geht darum, dass der Priester als bevollmächtigter Christi dem Einzelnen sagen kann, Gott wird nie mehr auf das zurückkommen, was gewesen ist. Es ist aus dem Sündenregister deines Lebens ein für alle Mal gestrichen. Auch wenn du stirbst, Gott kommt darauf nicht mehr zurück.
Die Frankfurter Liebfrauenkirche ist Wallfahrtsort und zugleich Beichtzentrum der Stadt. Wird dort noch gebeichtet? Frage an Bruder Paulus, den Leiter des Kapuzinerklosters.
Wir stellen fest, dass weniger Menschen zum Beichten kommen, aber es kommen umso mehr Menschen, die nach langen Jahren wieder beichten. Wir sagen, die Quantität nimmt ab, die Qualität nimmt zu.
Noch vor der Kirche, zwischen Vorhof und seitlicher Eingangstür, hängt ein Zettel. Auf ihm kann sich eintragen, wer ein seelsorgerliches Gespräch im sogenannten Turmzimmer in Anspruch nehmen möchte.
Wir haben die Turmzimmergespräche bei uns eingeführt als ein seelsorgerliches Angebot auf der Schwelle. Das Zimmer ist nicht in der Kirche und ist auch nicht im Kloster. Es ist sozusagen auf dem Schwellenbereich. 80% der Termine, die wir anbieten, sind ausgebucht. Die Hälfte von denen, die kommen, sind Menschen, die nicht zur katholischen Kirche gehören. Wir bieten im Monat ungefähr 100 Stunden an. Viele Leute, die zum ersten Mal wieder Kontakt mit Seelsorgern suchen, es sind auch wirklich auch jüngere Leute dabei, Moslems dabei, Juden dabei, Menschen, die sagen, wir sind entwurzelt. Dieser religiöse Vagabundismus, den wir haben in unserer Zeit, macht ja viele Menschen heimatlos.
Auch im Internet ist die Gemeinde zu finden. Sie bietet dort Anknüpfungspunkte, um mit den Seelsorgern oder Mitarbeitern der Gemeinde in Kontakt zu kommen. Dies sei eine moderne Form, bei der Kirche kurz einmal anzudoggen, wie Bruder Paulus sagt. Beichte online also? Nein, eine wirklich persönliche Beziehung könne man im Internet nicht pflegen, aber...
Andocken, ja, einladen, ja, und dann surfen die Leute weiter. Oder aber in 3 Monaten kommen Sie mit meinem E-Mail hier vorbei und sagen, wir hatten mal einen Mailkontakt. Und das würde ich mir am meisten wünschen, weil Frankfurt wird ja nun oft besucht, man fährt hin und her. Und das ist ja immer schon unsere Chance gewesen, dass Leute gesagt haben, eigentlich will ich ja einkaufen gehen und beichten mache ich so nebenbei, um schon vor sich selber nicht eingestehen zu müssen, dass sie ja eigentlich beichten gehen wollten. Aber dann das Einkaufen hört sich aber besser an, auch im Freundeskreis.
Heute wird nur noch ungern von Schuld gesprochen. Der Begriff gilt als kirchlich verbraucht. Man spricht häufiger in Begriffen der Selbstrechtfertigung vom Scheitern, vom Versagen, vom missglückten Leben und von tragischen Fehlern. Gegen die personalverantwortete Schuld weist man auf die Mängel im System hin, auf einengende Strukturen, die Fesseln der Herkunft und anderes mehr. Dieser Umgang mit Schuld ermöglicht es, eigene Verantwortung zu kaschieren.
So schreibt Pfarrer Jörg Macher aus Berlin in einem kleinen Werk über die Beichte. Eine sicherlich zutreffende Beobachtung. Auch der Münchner Psychotherapeut und katholische Theologe Lorenz Wachinger teilt diese Sicht. Er spricht davon, dass unsere Epoche von einem Unschuldswahn geprägt sei, weshalb das kirchliche Ritual der Beichte weithin an Bedeutung verloren habe. Gleichzeitig meint er jedoch, noch eine andere Tendenz beobachten zu können.
Wir wissen heute viel mehr, was wir durch den Welthandel anrichten in anderen Ländern oder was wir durch die Atompolitik zum Beispiel anrichten. Da scheint mir ein neues Bewusstsein, eine neue Sensibilität zu wachsen für Probleme einer globalen Schuldvernetzung. Und das ist mir sehr recht, denn einerseits wird dadurch Schuld etwas von dieser alleinigen Zentrierung auf die Person weggelöst, wird also etwas entsubjektiviert. Und das scheint mir aber notwendig zu sein, weil die Probleme eben heute unüberschaubar sind, weil wir in solchen Vernetzungen drin hängen, wo er als Einzelner auch nicht schuld ist. Und doch, denn auch der Einzelne ist Stromabnehmer zum Beispiel und damit hängt er in der Atomproblematik drin.
In seinen Aufzeichnungen über die Beichte notiert der Berliner Pfarrer Jörg Mache noch eine weitere wichtige Beobachtung.
An die Stelle der Beichte im Kontext des Glaubens sind Ausweichrituale getreten. Dazu gehören die unzähligen Talkshows, die Kummerkästen der Zeitschriften und diverse selbstdarstellerische Publikationen, die auch dann, wenn sie als Lebensbeichte firmieren, genau dies nicht sind.
Was ist von diesen vielen öffentlichen Beichtritualen zu halten, die in den Medien unübersehbar geworden sind, wo nach dem Schuldigen für Trennungen gefragt wird, für Familienzwist und zerbrochene Freundschaften und wo sogar versucht wird, Gesten der Vergebung und Versöhnung zu inszenieren? Der Therapeut Lorenz Wachinger warnt davor, diese Phänomene einfach nur abzuwerten, auch wenn die Sendungen oft oberflächlich seien und in den Kummerkästen vielfach recht banale Themen zur Sprache kämen.
Säkulare Formen der Beichte hat es immer gegeben und gibt es auch heute noch. Sie können jederzeit im Zug einen Menschen treffen, der ihnen aus seinem Leben erzählt. Und ich glaube, dass man die Beichte nicht so eng nehmen darf wie früher, wie im religiösen, gar im konfessionellen Sinn. Beichte ist ganz einfach das Sakrament des Redendürfens. Man darf reden und jemand hört zu. Er muss nicht unbedingt was sagen. Es langt, wenn er zuhört und wenn er ein Zeichen des Friedens mit ihm tauscht. Das ist ja genug. Das langt schon. Die rituelle Beichte, die Lossprechung, die Vergebungszusage ist etwas drauf, was nicht zu verachten ist, selbstverständlich, aber es ist nicht die Hauptsache.
So ist auch jener Mann, der bereit war zu erzählen, wie er den von ihm verursachten tödlichen Unfall zu verarbeiten suchte, offensichtlich damit zufrieden, in seiner Not verständige und geduldige Zuhörer gefunden zu haben.
Man muss es irgendwo letztendlich besprechen. Wenn man es für sich alleine nur macht, ich glaube, dann deckt man es nur zu. Man muss es rauslassen können, raussprudeln lassen können. Dazu braucht man natürlich jemanden, wenn man den nicht in Familie, Freunde oder irgendwo ähnlich hat, dann muss man natürlich irgendwo einen Therapeuten finden, mit dem man das letztendlich irgendwo besprechen kann. Das kann auch natürlich irgendwie ein Pastor sein. Natürlich. Absolut. Und da darf man auch kein Blatt vor den Mund nehmen.
Kein Blatt vor den Mund nehmen. Das tun auch jene Zeitgenossen, die ihre großen oder kleinen Verfehlungen vor den modernen Beichtmüttern und Beichtvätern à la Jürgen Fliege, Hans Meiser oder Arabella Kiesbauer in den Fernsehtalkshows bekennen. Doch nicht alle Menschen sind zu dieser Offenheit, die in vielen Fällen schlicht exhibitionistische Züge trägt, fähig. Das ist auch gut so. Doch viele Menschen können sich überhaupt nicht öffnen. Nicht vor Freunden, nicht vor dem Therapeuten und auch nicht vor dem Seelsorger. Weshalb der Therapeut Lorenz Wachinger denn auch urteilt:
Früher hat man gesagt, ja, du hast deine Sünde begangen, also beichtest du und dann ist der Fall erledigt. Aber heute sieht man viel klarer, dass es so einfach nicht geht.
Und den Menschen, die mit einer tiefen Schuld ringen und diese im Beichtgespräch zur Sprache bringen wollen, rät Wachinger:
Nimm dir selber Zeit und lass dir nicht einen Ritus überstülpen, den du nicht bejahen kannst. Tu das nicht. Die Zeit allein heilt keine Wunden, sondern nur die Seelenarbeit sozusagen, die getan wird. Die heilt Wunden, lässt sie vernarben, wie auch immer. Nimm dir also Zeit für dich selber, bring deine Erinnerungen in Ordnung. Schau, ob du eine Heilung für deine Erinnerungen findest. Es gibt diese Heilung und sie ist auch für dich da und sie wird dir wohl tun.
Die Last mit der Schuld. Hartmut Meßmann fragte nach der Wiederkehr der Beichte. Damit ist wieder eine Woche in der Alternative zu Ende gegangen. Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass die Kommentare zu den Italien-Gedichten und ihre Auswahl von Manfred Schuchmann stammten. Ab Montag wird sie wieder Andrea Gerg durch die Sendungen führen. Für diesmal verabschiedet sich ihre Ruth Fühner und wünscht ein schönes Wochenende.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 236. Wer viel Geld hat, hat es schwer, wenn er dem Staat davon so wenig wie möglich abgeben will. Wer wenig Geld hat, möchte natürlich, dass diejenigen, die viel Geld haben, hohe Steuern bezahlen, aber wenn die Steuern zu hoch werden, gehen die Besitzer großer Vermögen mit ihrem Geld in ein anderes Land, in dem sie nicht so viel Steuern zu bezahlen brauchen. Bei der Besteuerung großer Vermögen nimmt deshalb ein Staat mit einem hohen Steuersatz tatsächlich nur wenig ein. Wo dagegen die Steuern niedriger sind als in anderen Staaten, steigen die Einnahmen, weil viele reiche Leute, die so wenig Steuern wie möglich bezahlen wollen, in dieses Land umziehen. Wer ein großes Vermögen besitzt, möchte natürlich, dass seine Kinder nach seinem Tod das Vermögen erben, ohne davon allzu viel als Erbschaftssteuer an den Staat abgeben zu müssen. In Österreich wird die Zahlung der Erbschaftssteuer ganz vermieden, wenn das Vermögen an eine Privatstiftung übertragen wird. Dann erben die Erben zwar nicht das Vermögen, aber die Erträge aus dem Stiftungsvermögen können an sie ausgeschüttet werden und nur für diesen Betrag müssen sie dann Steuern bezahlen, zum Beispiel die Einkommensteuer. Bei der Errichtung einer Privatstiftung wird das vom Stifter eingebrachte Kapital in Österreich nur mit 2,5% besteuert. Eine Vermögenssteuer gibt es seit 1994 nicht mehr. Die Körperschaftssteuer, die die Stiftung auf Gewinne aus dem Stiftungsvermögen bezahlen muss, beträgt nur 34%. Solche günstigen Bedingungen für Privatstiftungen gibt es in Österreich seit 1993. Auf diese Weise wollte man erreichen, dass reiche Ausländer ihr Kapital nach Österreich bringen und verhindern, dass reiche Österreicher mit ihrem Vermögen ins Ausland gehen und es dort in eine Privatstiftung einbringen. Seitdem werden große Vermögen in Österreich so niedrig besteuert wie in kaum einem anderen Land auf der ganzen Welt. Aber viele finden es nicht gut, dass die Staaten sich bei den Steuern auf große Vermögen gegenseitig unterbieten und sprechen von Dumping. Sie sagen, auch wenn man die Steuern in Österreich erhöhte, würde es nicht zu einem großen Kapitalabfluss kommen, wenn man dabei darauf achtet, die Steuern nicht zu sehr zu erhöhen. Am besten wäre es sicher, wenn diese Steuern in allen Industriestaaten oder wenigstens überall in der EU gleich hoch wären. So etwas wie eine Vermögenssteuer gibt es in Österreich nur noch in Form der Erbschaftssteuer und der Grundsteuer. Die Erbschaftssteuer fällt bei Stiftungen weg und die Grundsteuer zu erhöhen wäre ziemlich schwierig, denn die bezahlen nicht nur reiche Leute, sondern auch jeder Wohnungseigentümer, jeder Besitzer eines Einfamilienhauses und indirekt auch jeder Mieter, denn die Miete richtet sich auch danach, wie viel Grundsteuer der Hausbesitzer für das ganze Mietshaus bezahlen muss. Wenn man die Vermögenssteuer wieder einführte, müssten Firmen, die über ein hohes Eigenkapital verfügen, viel Steuern bezahlen, während Firmen, die hoch verschuldet sind, keine Vermögenssteuer zu bezahlen brauchten. Das wäre ungerecht. Wenn aber nur Vermögen besteuert wurde, das aus Geld besteht, würde die Steuerbelastung für Geld, das man gespart hat, zu hoch, denn von den Zinsen müssen die Sparer auch noch 25% Kapitalertragssteuer bezahlen. Vermögen werden in Österreich zu niedrig besteuert, aber auch Unternehmensgewinne werden nicht so hoch besteuert wie in anderen Ländern der Europäischen Union. Der Steuersatz von 34% sieht zwar ziemlich hoch aus, aber bei der Berechnung des Gewinns wird so viel abgezogen, dass die tatsächlich bezahlte Körperschaftssteuer nur bei 17% liegt. Diese niedrige Körperschaftssteuer hat dazu geführt, dass in den vergangenen Jahren sehr viele internationale Unternehmen nach Österreich gekommen sind und zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen haben. Darauf würde sich eine Erhöhung der Körperschaftssteuer auch auswirken. Wer einen Steuersatz ändert, erreicht damit nie nur die gewünschte Wirkung, sondern immer auch noch andere Effekte, die sich teilweise sehr negativ auswirken. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 236. Danke.